Klee bzw. Luzernegras bilden seit den Anfängen der biologischen Landwirtschaft das Rückgrat der Fruchtfolge im Ackerbau. Heute interessieren diese Pflanzen nicht nur Biobetriebe, weil sie wertvoll sind für das Bodenleben, den Humusaufbau, die Nährstoffversorgung, die Unterdrückung der Beikräuter, die Lieferung von Eiweiß und die Lieferung von wertvollem und gerne gefressenem Futter. In der heutigen Podcast-Episode bekommen Sie dazu wertvolle pflanzenbauliche Tipps und Empfehlungen. Herzlich willkommen zum Podcast AgrarScience Wissen kompakt der HBLFH Ramberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute Diplom-Ingenieur Daniel Lehner aus unserem Bio-Institut begrüßen. Daniel arbeitet an unserem Ackerbaustandort in Lambach-Stadl-Baura und führt seit mehreren Jahren Versuche zum Bio-Ackerbau von Klee und Luzerne durch. Lieber Daniel, herzlich willkommen.
Danke, Andreas, für die Einladung.
Daniel, ich habe am Anfang in der Einleitung kurz darauf hingewiesen, dass Luzerne und Klee zu den Leguminosen zählen und dass sie Stickstoff fixieren können. Kannst du uns das vielleicht zu Beginn ein bisschen erklären, wie das abläuft?
Ja, die Leguminosen, im Speziellen ja die Futterleguminosen, über die wir hier sprechen, gehen eine Symbiose ein mit den sogenannten Knöllchenbakterien. Diese Knöllchenbakterien sind an den jeweiligen Wurzeln dieser Leguminosen angesiedelt und produzieren eben in Symbiose, also in Zusammenarbeit mit den Pflanzen, fixieren sie Stickstoff aus der Luft und stellen diesen nicht nur den Leguminosen selbst, sondern auch ganz wichtig in der Fruchtfolge und allen weiteren Früchten am Acker zur Verfügung.
Und was hat das Mikrobiom davon, wenn es in diese Symbiose eintritt?
Naja, sie bekommen quasi gewisse Nährstoffe auch von der Pflanze zur Verfügung gestellt. Und es ist ein Geben und Nehmen sozusagen.
Was sind die weiteren Vorteile? Wir haben ja dann ein bisschen angerissen für den Boden in der Fruchtfolge. Warum ist Klee und Luzerne so interessant?
Ja, wie gesagt, du hast in der Einleitung schon erwähnt, dass Humusaufbau, Bildung einer Bodenstruktur oder Krümelung ein Thema ist und ganz wesentlich auch die Unkrautunterdrückung und im Speziellen ja von großer Bedeutung in der biologischen Landwirtschaft, im biologischen Ackerbau, ein großer Gewinnpunkt sozusagen dieser Kultur, aber auch ganz, ganz wesentlich, und man hat das in den letzten Jahren immer wieder gehört, wir wollen die Eiweißimporte reduzieren und hier kann ich vorweg sagen, Kleegras oder Fellfutter mit einem großen Leguminosenanteil ist eigentlich die ertragreichste Eiweißkultur, die wir in unseren Breiten kultivieren können.
Das heißt, es liegt dann der Eiweißertrag auch über dem von beispielsweise Sojabohnen, oder?
Genau. Ich kann vorwegschicken, dass wir in vielen unserer Versuche eben herausgefunden haben und die Ergebnisse bekommen haben, dass die XP, also die Eiweißproduktion am Hektar, doppelt bis fast sogar dreifach Werte von Soja erreichen kann am Hektar. Also 2 bis sogar über 3000 Kilogramm Rohprotein pro Hektar, was man produzieren kann mit solchen Eiweißkulturen.
Und deswegen überlegt man sich ja jetzt auch zur Zeit, oder gibt es Technologien, wo man versucht, das Eiweiß zu gewinnen, um damit Geflügel zu füttern oder auch Schweine zu füttern, weil an sich ja ein Klee und Luzerne sind ja eine Grundfutterkomponente, die ja nicht besonders leicht verdaulich ist, aber da versucht man da über technische Möglichkeiten das aufzuschließen. Gut, wenn man jetzt Klee und Luzerne anbaut auf einem Betrieb, Ackerbaubetrieb, dann ist das meistens in der Fruchtfolge eingegliedert und zumeist geht es über mehrere Jahre, oder?
Genau. Also grundsätzlich solche Fellfutterbestände nutzt man in der Regel schon 2 bis 3 Jahre, manchmal auch länger. Es gibt Ausnahmen, wenn man das zum Beispiel mit dem Zwischenfruchtanbau kombiniert, dann gibt es auch die einjährige Variante und das sind auch schnellwüchsige Arten vertreten.
Wo ist das zum Beispiel?
Teilweise auch nicht winterharte wie Alexandrinerklee, Perserklee oder auch Inkarnatklee. Mhm. Aber um den bestmöglichen Nutzen aus so einer Kultur zu ziehen, macht es Sinn, diesen eben auf längeren Zeitraum zu betrachten und diese auch länger zu nutzen. Okay. Und man investiert ja letzten Endes auch was, man schafft das Saatgut an, man hat die Überfahrten am Feld, die Bearbeitungen, und das will man auch langfristig möglichst gut nutzen.
Wenn man jetzt einsteigt und Klee oder Luzerne etablieren will, worauf kommt es mal grundsätzlich an? Was braucht es für einen Standort?
Also von den Anforderungen, was den Standort, den Boden, die Bodenart, den Bodentyp betrifft, gibt es keine ganz speziellen Anforderungen im Wesentlichen. Also es können sowohl leichtere als auch schwere Böden sein. Ganz wichtig jedoch ist besonders für die Leguminosen und ganz im Speziellen für die Luzerne ein gewisser pH-Wert. Und der sollte also beginnen bei 5,8, eher bei pH 6 oder vielleicht ein bisschen drüber, damit sich die Pflanzen auch gut wohlfühlen. Und ja, das ist einmal das Wichtigste. Und hinsichtlich Luzerne, also wenn wir jetzt von Feldfutter und Kleegras reden, dann haben wir verschiedene Arten pflanzenbaulich betrachtet hier drinnen im Bestand. Und die zeichnen sich dann auch aus durch verschiedenste Wurzelformen. Es gibt Flachwurzler, Pfahlwurzler, richtige Tiefwurzler. Eben hier ist der spezielle Vertreter die Luzerne, die Pfahlwurzeln von 2-3 Metern bis zu 5 Metern ausbilden kann. Was man sich aber nicht erwarten darf, im Speziellen von der Luzerne, dass man sie rein für eine Bodenlockerung heranziehen kann. Das heißt, sie hat verdichtete oder gar staunässe Böden, hat sie nicht gerne. Also okay. Es müssen schon gut durchwurzelbare Böden sein, aber es ist jetzt nicht eingeschränkt, ob es nur eher sandiger Boden ist oder mehr mit höheren Lehmanteilen.
Wenn wir dann ein bisschen in Richtung Anbau gehen, muss ich das im Frühling machen oder gehe ich da eher Richtung Herbst hinein? Wann legt man üblicherweise die Kulturen an?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und auch Erfahrungen. Früher wurden diese Bestände oft im Frühjahr etabliert. Man hat sich aber gezeigt in den letzten Jahren, speziell mit der Klimaänderung, dass auch diese Frühjahrs- und Frühsommertrockenheitsperioden verstärkt auftreten und die eine Gefährdung darstellen für die frisch ausgebrachte Saat. Sehr vernünftig und praxistauglich hat sich gezeigt, ab dem Zeitpunkt nach der Getreideernte so solche Bestände anzulegen. Das heißt ab Ende Juli, Anfang August und bis Ende August, Anfang September. Das hat folgenden Hintergrund. Speziell die Luzerne zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine verzögerte oder sehr langsame Jugendentwicklung hat. Mhm. Und sie muss sich dann entsprechend in den Herbst hinein noch etablieren, um dann auch gut in den Winter zu gehen und quasi in der nächsten Saison, im nächsten Jahr, richtig in die erste Hauptnutzungsphase zu starten. Es hat sich aber gezeigt, man sieht, das Klima ändert sich, wird es sich ermöglichen, dass man diese Zeiträume ausdehnt und etwas später in den Herbst geht. Man sieht schon, die Herbstmonate sind oft sehr warm, September, Oktober, und das Wachstum reicht bis in den Spätherbst hinein.
Das heißt, ich kann dann praktisch im September auch noch ansehen.
Wird aber das auch noch möglich sein, genau.
Das hängt natürlich dann vom jeweiligen Jahr ab. Wenn ich jetzt in den Anbau gehe, wie bereite ich das Saatbeet vor? Gibt es da spezielle Anforderungen? Der Samen ist ja nicht besonders groß zum Beispiel, oder?
Genau, also speziell bei Klee, Rotklee und auch Weißklee und Luzerne sind die Samen sehr klein. Sie zählen ja zu den kleinkörnigen Leguminosen. Und ein Grundsatz im Ackerbau ist ja, je kleiner das Samenkorn, desto feiner und krümeliger und besser gestaltet muss das Saatbeet erscheinen oder vorbereitet werden. Das heißt, ein feines Saatbeet ist nicht nur aus diesen Gründen, aus den Gründen der Ablage des Samenkorns wichtig, sondern ganz wichtig, im Gegensatz zu normalen Ackerkulturen habe ich ja eine mehrmalige Nutzung, sogar mehrjährig. Also ich werde ein Feldfutter meistens 3, 4, 5 Mal pro Jahr nutzen und schneiden. Das bedeutet, ich habe auch entsprechende Überfahrten mit den Erntegeräten wie Mähwerk, Kreiselheuer, Kreiselschwader und so weiter. Dazu ist es wichtig, ein möglichst ebenes, gut befahrbares Saatbeet zu schaffen, um letzten Endes auch eine gute Futterqualität ernten zu können und entsprechend wenig Verschmutzung hier im Futter zu erhalten.
Mit welchen Geräten arbeitet man?
Hier gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Das beginnt bei einer normalen Sämaschine, einer normalen Drillmaschine, die die meisten Betriebe zu Hause haben. Das geht dann weiter bis zu speziellen Maschinen, die in der Grünlandbewirtschaftung eingesetzt werden, auch teilweise zur Nachsaat. Die haben einfach verschiedene Komponenten von einer Einebnung beginnend über spezielle Zinken und anschließend wird das Saatgut verteilt, meistens sogar in vorgegebenen Rillen. Und ganz wichtig und essentiell ist dann die Rückverfestigung des Saatbeets mittels einer Walze. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten oder Ansätze. Hier sollte man unbedingt aber nicht auf eine Glattwalze zurückgreifen, sondern sogenannte Profilwalzen, weil sie wirklich die Samenkörner fest andrücken und somit den Aufgang und in erster Linie auch die Keimung unterstützen und einen guten Aufgang der Saat ermöglichen.
Bei manchen Leguminosen muss man ja auch die Bakterien für die Knöllchen, die zur jeweiligen Art passen müssen, impfen. Ist das bei Luzerne oder bei Klee notwendig?
Gut, dass du das ansprichst. Grundsätzlich ist das bei diesen Arten weniger nötig, weil viele dieser Bakterien ubiquitär so überall vorkommen. Und im Speziellen ist das eher noch bei Luzerne der Fall, wenn in diesem Standort oder in der Umgebung noch nie eine Luzerne gestanden hat, dann wäre das nötig. Ich kann aber noch dazu sagen, dass wir uns gerade mit Versuchen beschäftigen, wo es um die Vorbeimpfung von solchem Saatgut geht und um verschiedene Faktorstufen, eben vorbeimpftes Saatgut zusätzlich beimpft. Und hier wollen wir dann auch die Effekte erheben, was das für den Bestand bedeutet.
Aber zurzeit kann man dazu sagen, bei der Luzerne möglicherweise sinnvoll, oder?
Ist möglicherweise sinnvoll. Und es gibt auch schon Saatgut, das vorbeimpft ist oder sogenanntes Mantelsaatgut. Und wir wollen das dann tatsächlich untersuchen und auch beziffern können, was die Vorteile davon sind.
Wenn ich jetzt angesät habe, der nächste Schritt in der Kulturführung, ist es dann die Düngung oder ist es dann der Pflegeschnitt? Was kommt dann als nächstes?
Ich spreche gleich die Düngung an, ein gutes Stichwort. Grundsätzlich, also wir haben ja in der Einleitung schon gesprochen, Stickstoff wird von der Kultur sozusagen selbst produziert. Es gibt aber natürlich andere Nährstoffe, die eine große Bedeutung haben. Und ich habe auch das Geben und Nehmen von den Rhizobiumbakterien mit der Kulturpflanze besprochen. Hier ist ganz besonders von Bedeutung Phosphor und Schwefel, weil eben in diesem Fixierungsprozess, quasi in der Eiweißsynthese, diese Nährstoffe eine große Bedeutung haben. Da kann es nötig sein, eine speziell dann zur Anlage am besten eine Phosphor- und Schwefeldüngung durchzuführen. Das Ganze muss man natürlich hinterfragen und sich mit Bodenproben im Vorfeld absichern. Was auch ein Thema sein kann, ich habe den pH-Wert angesprochen, wenn der zu niedrig ist, kann man natürlich eine Kalkung vorher durchführen. Das ist auch möglich. Was jedoch weniger nötig oder auch sinnvoll ist, ist dann eine Stickstoffdüngung. Weil quasi wenn die Pflanze das über die Symbiose bekommt und produziert, wäre das kontraproduktiv, hier ein zu hohes Ausgangsniveau
zu
schaffen.
Weil ja dann sozusagen auch die anderen Arten, weil ich hier meistens nicht mit Reinkulturen arbeite, sondern oft in Mischkulturen, also mit Gräsern. Genau. Und dann fangen die Gräser so stark zu dominieren an, dass die Leguminosen zurückgedrängt werden,
oder? Das ist auch ein Effekt, den man beobachten kann. Und ja, ich kann hier vielleicht noch anschließen, dass wir uns auch die Frage einer zusätzlichen Düngung angesehen haben. Es gibt ein kleines Fenster sozusagen mit einer kleinen Zusatzdüngung, wo man die Erträge nochmal steigern kann.
Und wo ist das Fenster ungefähr? In welchem Zeitraum?
Ich spreche eher die Menge sozusagen an, bei ungefähr 40 Kilogramm Stickstoff pro Hektar auf 2 Gramm aufgeteilt. Und hier haben wir äußerst gute Erträge erreicht, also sowohl was Trockenmasse und eben auch Eiweiß betrifft.
Also schon eine gewisse Zusatzdüngung, aber nicht zu hoch, oder?
Das kann man daraus ableiten. Genau, nicht zu hoch, und man soll das Ganze ja immer gesamtbetrieblich betrachten. Der Nährstoffkreislauf muss über den Betrieb gehen, und welche Kulturen habe ich sonst noch? Es gibt wirklich stickstoffbedürftige Kulturen, und auch auf Gemischbetrieben mit Grünland weiß man ja, dass man hier je nach Nutzung entsprechend die Düngung
das heißt, durchführen muss. Du meinst damit, vielleicht ist der Stickstoff oder der Wirtschaftsdünger, wir sind ja auf einem Biobetrieb, in einer anderen Kultur sinnvoller eingesetzt als wie auf dem Kleegras oder auf der Luzerne-Grasmischung.
Genau.
Wie schaut es mit dem Saatgut? Das haben wir nicht angesprochen. Gibt es Mischungen für unterschiedliche Regionen, für Betriebe?
Es gibt eine überschaubare Anzahl an verschiedenen Mischungen, was jetzt den Bereich des Feldfutters betrifft. Es macht jedoch auch Sinn, sich Gedanken zu machen am eigenen Betrieb, wie ist die Nutzung, welche Böden habe ich, und ich kann mir das schon auch selbst zusammenstellen. Und was man auch sieht, ist gerade, ich möchte hier das Ganze weiterspielen, Thema Nachsaat. Es ist so, dass natürlich je nach Anbauzeitpunkt, man kann auch im Spätsommer in eine Trockenperiode kommen und es kann passieren, dass nicht alle Arten, die ich angesät habe, aufkommen. Und wenn jetzt die Lücken im Bestand sozusagen zu groß werden, Faustregel ungefähr 20%, dann würde ich schon an eine Nachsaat denken und ja entsprechend diese Komponenten dann ergänzen. Und ich sehe das auch immer so, dass das Ganze eine Rückversicherung ist, eine witterungstechnische Rückversicherung. Wenn ich verschiedene Arten habe, wenn mir eine davon ausfällt oder zwei, habe ich immer noch andere, die mir zumindest für einen ersten Schnitt was garantieren, und dann müsste ich trotzdem an eine Nachsaat denken.
Wenn ich jetzt da Ende August meinen Bestand angelegt habe, was muss ich im folgenden Herbst noch erledigen auf der Fläche? Ist da noch, steht da noch was an? Brauche ich da noch einen Pflegeschnitt? Oder ist das im Frühling dann?
Das ist schon möglich, je nach Entwicklung eben, aber da muss man auch ein bisschen nach hinten schauen, wie ist die Vorgeschichte auf diesem Schlag oder auf diesem Feld, welche Kulturen waren hier und wie war die Unkrautbelastung, wenn die erhöht war. Und ein Hauptgrund, wie gesagt, haben wir auch besprochen, von Feldfutter ist ja auch quasi die Unkrautkur. Mhm. Und wenn der Unkrautdruck höher war, dann wird es nötig sein, ein bis zwei Reinigungsschnitte zu machen, damit sich der Bestand dann ordentlich schließt und wirklich gut genutzt werden kann.
Und das ist im Herbst noch, ein bis zwei Reinigungen,
das, oder? Also einmal auf jeden Fall im Herbst, und man sieht dann ja im Frühjahr, wie gut dieser Effekt wirkt, und dann könnte man, wenn wirklich Bedarf besteht, noch einen Reinigungsschnitt eher zeitig durchführen, und dann kann das Ganze wirklich richtig losstarten.
Also von der Düngung her, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht bei der Ausbringung des Saatgutes Phosphor und Schwefel schon etwas einzusetzen, dann im Herbst nichts mehr, im Frühling dann vielleicht eine Startdüngung, ganz
kleine? Ja, eine ganz kleine überschaubare Düngung mit Gülle zum Beispiel fürs Erste, und dann habe ich gute Bestände. Ich möchte noch anschließen, Phosphor und Schwefel, insbesondere der Schwefel. Es gibt verschiedene Arten von Schwefeldüngern, und speziell wenn man den längerfristig wirksamen, also den elementaren Schwefel einsetzt, dann muss der unbedingt in den Boden gebracht werden.
Weil es sich nicht auflöst sonst, gell?
Ja, das kann man ganz einfach so beschreiben. Er ist in dieser Art, also meistens sind das Granulate, die eingesetzt werden, nicht pflanzenverfügbar und muss erst von Bakterien im Boden aufgeschlossen werden. Und wenn ich diesen Dünger nur oberflächlich aufbringen würde, dann löst sich der wirklich buchstäblich nicht auf und würde da monatelang oben liegen, sondern muss zumindest oberflächlich eingebracht werden. Und das wird sich, oder das bietet sich an, das Ganze im Zuge der Aussaat durchzuführen.
Wenn ich jetzt so Klee-Luzerne-Gras angelegt habe, im ersten Hauptnutzungsjahr dann, nach der Anlage, muss ich bei der Schnittfrequenz auf irgendwas aufpassen, wenn ich sage, ich möchte es 2-3 Jahre nutzen. Gibt es da, muss es blühen, um im Bestand zu bleiben? Sind da eure Empfehlungen?
Es ist immer eine Frage der Betrachtung, welche Art man wirklich im Speziellen betrachtet. Bei der Luzerne, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass sie eine relativ langsame Jugendentwicklung hat. Das heißt, sie benötigt Zeit, bis sie wirklich sich etablieren kann, und dann ist sie voll leistungsfähig. Ein bisschen anders stellt sich das zum Beispiel beim Rotklee dar. Er verträgt bis zu 3 Nutzungen relativ gut, und dann fällt die Kurve sozusagen ab. Und hier muss man eine Balance finden, 3 bis 4 Schnitte. Und wenn man das wirklich über längere Jahre nutzt, und ich möchte auch gern zum Beispiel den Rotklee entsprechend drinnen haben, dann müsste man wirklich an eine Nachsaat denken.
Okay.
Ich möchte noch ergänzen vielleicht das Thema Blüte. Speziell bei der Luzerne ist das ein Thema, dass es gut ist für sie, wenn sie einmal im Jahr in die Blüte kommt. Das ist dann der Zeitpunkt, wo sozusagen der Wechsel vom vegetativen in das generative Wachstum stattfindet, und die Pflanze beginnt ab diesem Zeitpunkt etwas für sich zu tun sozusagen. Sie lagert Reservestoffe ein und kann wieder Vitalität gewinnen. Und das wäre wichtig, um langfristig einfach eine entsprechende Ertragsfähigkeit.
Das heißt, vor allem, wenn man es mehrjährig nutzt, wann ist dann die Blüte? Beim
blüht die über die gesamte Vegetationsperiode, wenn man sie lässt, oder ist das eher beim ersten Aufwuchs, wo ich aufpassen muss?
Das ist eigentlich unspezifisch. Es reicht, dass sie einmal kurz in die Blüte kommt oder eben die Blütenknospen ansetzt, aber sie muss jetzt nicht als gesamter Bestand blühen.
Okay, wir reden ja nicht so sehr von Reinbeständen, sondern von Mischbeständen. Welche Mischungspartner würdest du dazu nehmen? Also insgesamt, welche, wenn du eher im feuchteren Gebiet bist und jetzt Feldfutter anbaust oder in den eher trockeneren Regionen, wie würden sie da die Mischungen aus deiner Sicht ein bisschen unterscheiden?
Ganz wesentlich ist da zu sehen der Rot- und der Weißklee. Sie sind eher, und hier ganz besonders der Weißklee als Flachwurzler mit den Kriechtrieben, er wird auch Kriechklee genannt, benötigt schon entsprechend mehr Feuchtigkeit. Auch der Rotklee teilweise, weil er hat zwar schon ein Pfahlwurzelsystem, aber das ist nicht so ausgebildet wie bei der Luzerne. Die Luzerne hingegen wurde immer charakterisiert als Pflanze des Trockengebiets. Das stimmt zwar an sich, aber wir haben auch speziell in unseren Versuchen gesehen, dass sie bei guter Wasserversorgung wirklich ausgezeichnete Erträge liefern kann. Und ja, also wenn es eher frische Standorte sind mit guter Feuchtigkeitsversorgung, dann eher mehr auf Rot- und Weißklee setzen. Gräser sind von Grund auf wasserbedürftig. Wenn man eher in die trockenen Gebiete geht, dann würde der Anteil an Luzerne erhöht werden.
Okay. Die Gräser brauche ich natürlich dann vielleicht auch, wenn ich silieren will und weiterverarbeite, weil natürlich die reinen Leguminosen etwas schwer zu konservieren sind, wenn man in die Siliertechnik hingeht natürlich.
Gell? Weil sie zeichnen sich durch hohe Pufferkapazität aus und der Siliervorgang wird entsprechend nicht optimal oder ideal in Gang gesetzt und deswegen braucht es auch die Gräser und letzten Endes natürlich auch für die Verdauung bei den Nutztieren.
Man hört in der letzten Zeit auch öfter das Wort Transfermulch. Was ist das? Kannst du uns das vielleicht auch erklären?
Genau, also das ist ein Begriff, der ja eigentlich aus den reinen Ackerbaubetrieben stammt. Grundsätzlich wurde diese Idee geboren oder stammt eigentlich aus dem Gemüsebaubetrieben. Gemüse ist ja sozusagen die arbeitsintensivste oder eine der intensivsten Ackerkulturen und entsprechend besteht hier ein großer Nährstoffbedarf. Das heißt Transfer, wie der Name schon sagt, es wird etwas transferiert, verbracht. Bezogen auf Kleegras bedeutet das, dass eine Fläche beerntet wird und dann auf einer anderen Fläche wird dieses Material aufgebracht und entsprechend werden auch die Nährstoffe dann transferiert. Nicht nur die Nährstoffe, sondern man stützt auch den Humusaufbau, das Bodenlebewesen profitiert davon und so weiter.
Gibt es dazu eine Technik schon speziell oder sind das eher improvisierte Maschinen noch zur Zeit?
Es gibt verschiedene Ansätze, muss man sagen. Das beginnt von der normalen Erntekette eigentlich mit Mähwerk und auch bis zu Feldhäcksler und wird dann transportiert und mit Streuern, ähnlich wie Düngerstreuer, ausgebracht. Es gibt aber auch schon Geräte und Gedanken, das sozusagen in Streifen oder in kleineren Parzellen zu machen und direkt in die Nachbarparzellen hinein zu häckseln.
Okay.
Da gibt es schon erste Ansätze, aber das Ganze wird sich noch weiterentwickeln.
Bei welchen Kulturen wird das dort verwendet dann? Kartoffeln?
Ist ein Paradebeispiel, weil der Kartoffeldamm an sich oder die Kartoffel als Hackfrucht sehr erosionsgefährdet ist, auch was die Verdunstung betrifft. Oder auch andere Hackkulturen sind bevorzugt Einsatz gedacht.
Wie schaut es mit Beweidung von Feldfutter aus? Kann man dazu ein bisschen was sagen?
Beweidung von Feldfutter ist grundsätzlich möglich, aber hängt natürlich wieder sehr stark von der Bestandeszusammensetzung ab. Und hier einfach im Hinterkopf behalten, viel Leguminosen bedeuten viel Eiweiß, letzten Endes dann ein Blährisiko für die Rinder. Im Wesentlichen ganz besonders aber bietet sich an oder kommt jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr das Thema Mob-Grazing. Das bedeutet, eine große Menge an Tieren befindet sich auf relativ kleiner Fläche und man kann das aber nicht ganz genau da eins zu eins vergleichen mit einer Weide, sondern man hat viel höhere Aufwuchshöhen und ein Teil des Futters wird dann gefressen, der Rest wird niedergetrampelt und kommt dann letzten Endes auch dem Boden wieder zugute.
Okay, also man kann es auch beweiden, aber mit angepassten Weidesystemen und natürlich auch mit entsprechender Kontrolle, was vor allem das Blähen betrifft. Wenn man jetzt in den Silierprozess haben wir schon ein bisschen hineingeschaut, also es ist schwerer zu silieren. Wenn wir die Erntetechnik uns ein bisschen anschauen, also ich ernte jetzt Heu oder ein Silagefutter, da gibt es natürlich auch aufzupassen, oder?
Genau, also prinzipiell muss man einmal unterscheiden, je nach Nutzungszweck. Silagegewinnung ist bei Feldfutter auch im Ablauf nicht wirklich anders als beim Dauergrünland. Interessanter wird es dann, wenn ich über eine Produktion von Heu nachdenke. Und das hat den Hintergrund, dass ja das Eiweiß, das ich ja mit diesen Kulturen gewinnen will, in erster Linie in den Blättern drinnen steckt. Und das bedeutet, ich muss sehr behutsam umgehen, was die Futterwerbung betrifft. In erster Linie auch das Wenden und das Schwaden. Und ja, also wenn ich das Ganze im Feld produziere, wie gesagt, muss man sehr viel Sorgfalt walten lassen. Dann gibt es aber jetzt auch andere Möglichkeiten, die sich mehr und mehr verbreiten. Und zwar das Ganze über zum Beispiel Trocknungsanlagen zu gewinnen. Ähnlich einer Heutrocknung wird das Material dann nur vorgetrocknet am Feld und dann wirklich mit technischen Mitteln oder Anlagen unter Dach getrocknet. Und somit können wirklich die Futterverluste
minimiert werden und auch höchste Qualität dann.
Genau.
Das liefert teilweise sogar Futter, das in der Schweinehaltung und in Geflügel zum Teil eingemischt werden kann. Okay. Schnitthöhe ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Thema. Nicht zu tief schneiden, könnte ich mir vorstellen, oder? Luzerne und Rotklee sind ja nicht unbedingt Pflanzen, die einen tiefen Schnitt gerne vertragen, oder?
Das hat im Wesentlichen zwei Hintergründe. Zum einen, also ich habe das bei der Anlage angesprochen, ich möchte einen möglichst ebenen Boden, der gut befahrbar ist, mit wenig Erde und auch wenig Steine. Viele oder manche Ackerflächen sind ja auch etwas steiniger. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist speziell die Luzerne oder ja, jede Grünkultur sozusagen oder Grünlandkultur profitiert oder kann besser wieder aufwachsen, wenn sie höher geschnitten wird. Und hier plädiere ich eindeutig dazu, mindestens eine Schnitthöhe von 10 cm zu wählen. 10 bis 12 cm mehr ist besser. Ich habe einfach nicht den Massengewinn an Futter, wenn ich tiefer schneide, sondern die Qualität ganz unten am Stängelgrund ist natürlich nicht die wie in den oberen Etagen. Und zum anderen verbessere ich eben die Situation für den nächsten Wiederaufwuchs.
Gut, wenn ich jetzt das mehrjährig gemacht habe und der Pflanzenbestand verändert sich schon, es wird weniger Klee, ich habe vor, ihn wieder umzubrechen. Denken wir jetzt ein bisschen an die Fruchtfolge. Welche Fruchtfolgeglieder passen dann hinten nach wieder gut drauf auf die Leguminosen davor, die den Stickstoff fixiert haben?
Ja, im Wesentlichen sind das die sogenannten stark zehrenden Kulturen, also die quasi dieses Nährstoff- oder Stickstoffdepot dann gut umsetzen können, wie Mais oder Getreide. Beim Getreide sei nur als Beispiel genannt der Eiweißgehalt, der Proteingehalt, der entsprechend bei guter Vorfrucht natürlich somit gesteigert werden kann, was besonders im Biobereich und im Bio-Ackerbau ohne Tiere am Betrieb sehr wichtig ist und ohne Zukaufsdünger.
Okay, und wie schaut es aus mit anderen Leguminosen dann in der Fruchtfolge? Jetzt habe ich sozusagen 2 Jahre, 3 Jahre Klee, Luzernegras gehabt. Gibt es so eine Müdigkeit? Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu rasch mit anderen Leguminosen dann mit hineinfahre?
Wichtig ist in erster Linie, den Abstand zur nächsten Feldfutterkultur zu betrachten. Und generell kann man sagen, dass bei den Leguminosen immer noch 4 bis 5 oder 4 bis 6 Jahre Abstand nötig sind. Im Speziellen aber, wenn ich das zum Beispiel mit Soja vergleiche, wenn ich das in der Fruchtfolge drinnen habe, das ist dann schon wieder eine andere Art von Leguminosen, wo das nicht so von Bedeutung ist.
Das heißt, deine 4, 5 Jahre beziehen sich auf Klee oder Luzerne auf Luzerne. Genau. Wenn nach 3 Jahren oder nach 2 Jahren Soja käme, wäre das jetzt nicht das große Problem.
Oder wenn ich nach 3, 4 Jahren Ackerbohne drauf habe, dann wird das auch funktionieren.
Gut, wo kann ich mich informieren, wenn ich mehr dazu wissen will? Wir haben ja eine ÖAG-Broschüre jetzt herausgegeben, wo du den pflanzenbaulichen Teil sehr gut beschrieben hast und der Fütterungsteil, der ist dort auch beschrieben. Und über diesen Teil werden wir auch einen gesonderten Podcast aufnehmen. Ansonsten, wo gibt es Informationen?
Ja, Informationen gibt es natürlich gern immer bei uns am Standort in Lambach-Stahl-Baura oder direkt bei mir nachzufragen, auch im Internet auf der Homepage von Raum bei Gumpenstein und bei diversen Veranstaltungen wie Feldtagen. Wir haben jährlich auch Veranstaltungen und da gibt es immer wieder diese Infos. Einfach aktiv zukommen auf uns und dann geben wir gerne Auskunft.
Gut, also die ÖRG-Broschüre kann man auch bestellen übers Internet bei der ÖRG. Sie finden das sicherlich sehr schnell, wenn Sie nachschauen. Daniel, danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in den Bio-Ackerbau und in das Kleegras- und Luzernegras-Segment. Und bei Ihnen zu Hause möchte ich mich auch bedanken für das Zuhören und für das Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei dem ein oder anderen Podcast wieder unser Gast sind, wenn es heißt Agrarseins Wissen kompakt, der HPL-Fahrer und bei Gumpenstein. Auf Wiedersehen.